Reiserechte aus zukünftigen und fremden Welten.
Hallo und herzlich willkommen zu Weltenflüstern, dem Podcast mit Reiseberichten aus zukünftigen und fremden Welten. Mein Name ist Nils Müller und diese Folge, die ihr jetzt hört, ist sozusagen die nullte Folge des Neustarts von Weltenflüstern. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass ich 2012 schon mal zwei Folgen aufgenommen hatte. Das ist dann allerdings eingeschlafen, weil ich mit meiner Doktorarbeit und einem neuen Forschungsprojekt einfach so viel zu tun hatte, dass ich weder zum Lesen noch zum Aufzeichnen sonderlich viel gekommen bin. Das ist jetzt jedoch abgeschlossen und ich wohne mittlerweile auch nicht mehr im Norden in Oldenburg, sondern nach Dortmund umgezogen. Und mit der neuen Wohnung und dem neuen Leben kommt jetzt auch ein neuer Versuch, diesen Podcast des Weltenflüstern zu starten. Damals hatte ich das Gefühl, mit einem deutschsprachigen Podcast zu Science-Fiction und Fantasy-Literatur ziemlich alleine auf weiter Front zu stehen und da auch als erster irgendwie sowas in der Richtung zu machen. Mittlerweile hat sich das geändert und es gibt ganz viele oder zumindest einige spannende Podcasts zu diesem Thema, die ich mittlerweile auch wieder mit großem Interesse höre. Zu nennen seien ja zum Beispiel Sigma 2 Foxtrot, die immer beeindruckend tief wirklich in ihre Romane reingehen und Ebene auf der Ebene da irgendwie wegschälen und die ziemlich intensiv besprechen und rezensieren. Dann ist da noch Spoiler Alert, in dem immer ein Buch im Mittelpunkt steht, das dann auch wieder Ebene um Ebene ganz, ganz intensiv diskutiert wird mit ganz vielen Ebenen. Die Handlung wird sehr ausführlich vorgestellt, eben auch mit den namensgebenden Spoilern. Sehr, sehr spannend. Die Folgen sind manchmal ein bisschen sehr lang mit 2 bis 3 Stunden, aber so für nebenbei durchaus extrem hörenswert. Ein dritter Podcast, der sich wieder sehr intensiv noch mit den Büchern auseinandergesetzt, ist Alle Bücher müssen gelesen werden. Hier geht es immer im Grunde um das Duell oder den Vergleich zweier Bücher, die sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigen, beispielsweise dem Thema Bunker oder dem Thema Datenschutz. Das ist auch sehr, sehr spannend, auch weil man hier wieder eher seltenere Werke oder unbekanntere Bücher verglichen bekommt mit Büchern, die eigentlich fast jeder in seinem Regal stehen haben sollte. Ähnlich wie Weltenflüstern angelegt ist der Schriftsonar, der leider etwas seltener nur auf Sendungen geht. Hier werden allerdings auch immer so 3 bis 4 Bücher vorgestellt, sehr spannend und für mich auch so ein bisschen der Einstieg damals wieder in die deutsche Szene der Science-Fiction- und Fantasy-Podcasts. Im Weltenflüstern wird es, wie auch schon bei den ersten beiden Episoden vor 3 Jahren, in gewohnter Manier in jeder Folge 3 Bücher und 3 Kurzgeschichten geben, die ich euch vorstellen möchte. Manchmal vielleicht auch ein Kurzgeschichtenband, aus dem ich mir dann 3 Geschichten auswähle. Was den Erscheinungsrhythmus angeht, will ich mich nicht auf einen monatlichen Rhythmus festlegen, ziele aber so im Großen und Ganzen darauf, alle 1 bis 2 Monate eine neue Folge zu präsentieren. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie ich zum Lesen komme und wie ich auch einfach Lust dazu habe zu podcasten, denn schließlich soll das hier nicht in Arbeit ausarten. Auf der Webseite weltenflüstern.de findet ihr aber auch zwischendurch immer mal wieder kurze Artikel und Linktipps zum Thema Science-Fiction-Fantasy-Literatur. Da wird sicherlich dann auch jetzt die Award-Saison, die jetzt hier anfängt, zum Beispiel zum Hugo ab und an mal was auftauchen. Schaut einfach vorbei, abonniert euch die Feeds, macht da, was ihr möchtet, schaut vorbei und kommentiert rum. Heute für euch an Büchern dabei habe ich von Anne Leckie, Ancillary Sword, von Daniel Suarez, Control, von Andy Weir, Damasiana und als Kurzgeschichtensammlung von K.J. Parker, Academic Exercises. Viel Spaß! Den Anfang für heute macht der Roman Ancillary Sword von Anne Leckie. Der Name kommt euch vielleicht bekannt vor, das ist der Nachfolgeband von Ancillary Justice, mit dem Anne Leckie letztes Jahr so gefühlt alle Preise abgeräumt hat, die man im englischsprachigen Raum einsammeln kann. Nur einige zu nennen, den Nebula, den Hugo, den British Science Fiction Award, die Kitschies, den Locus Award und so weiter und so fort. Ist also ein Buch, was definitiv prägend für das letzte Jahr in der Science Fiction war. Und das ist jetzt im Prinzip der zweite Band, der Nachfolgeband. Was an den Büchern sehr besonders ist, was wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass sie letztes Jahr bei den Awards so abgeräumt hat, ist, dass sie einen ganz, ganz deutlichen Schwerpunkt auf diese ganze Diversity-Debatte legt, die ja doch letztes Jahr in der Diskussion um die Hugos ziemlich aufgekocht wurde, weil da auch sehr rechtskonservative Nominierte dabei waren. Und in Deutschland ist eben Ancillary Justice unter dem Titel Die Maschinen gerade bei Heine erschienen, ist jetzt also auch auf Deutsch verfügbar. Jetzt aber zum Nachfolgeband Ancillary Sword, und keine Sorge, ich werde nicht spoilern, es hilft euch vielleicht aber, wenn ihr Die Maschinen noch nicht gelesen habt, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, die ist nämlich nicht so ganz einfach zugänglich. Ganz kurz zu Anne Leckie. Anne Leckie ist eine US-amerikanische Autorin aus Ohio, Jahre 1966, und ist bisher eigentlich in erster Linie durch ihre Kurzgeschichten aufgefallen, die sie seit 2006 in verschiedenen Journals und Webseiten publiziert hat. Und Ancillary Justice, also der erste Band der Reihe, ist ihr Debütroman tatsächlich gewesen. Der zweite Band, Ancillary Sword, um den es jetzt gehen soll, ist dann der Mittelteil der Reihe. Und abgeschlossen wird die Reihe mit Ancillary Mercy, der auf Englisch wohl Ende diesen Jahres noch erscheinen soll. Worum geht's? Bevor ich die Handlung vorstellen kann, muss ich ein paar Worte zu der Welt verlieren, weil die nicht so ganz eingängig ist und ein paar nette Quirks und komplexe Ideen verbirgt. Denn es ist eine Welt, in der es sowas gibt wie ein verteiltes Bewusstsein technologisch. Also es gibt quasi intelligente Computer, das sind künstliche Intelligenzen, wobei man das nicht immer merkt, die sich verteilen, die also eine Intelligenz auf verschiedene Körper verteilen. Und das wird insbesondere eingesetzt bei großen Raumschiffen, wo also die zentrale Intelligenz dieses Raumschiffs nicht nur diese Schiffsintelligenz ist, sondern eben auch ganz viele humanoide menschliche Körper hat, mit denen sie halt dann auch agieren kann, die Arbeiten auf dem Schiff durchführen können, die aber eben auch zu Planeten reisen können und so weiter. Und Hauptfigur der ersten beiden Romane, also auch von Ancillary Sword, ist die Androidin Breck. Und Breck ist genauso ein Teil einer solch verteilten Intelligenz, aber sie ist der einzige Teil, der von dieser Intelligenz noch übrig ist. Das heißt, sie ist im Grunde ein ehemaliges Schiff, von dem jetzt aber nur noch ein androider menschlicher Körper übrig geblieben ist. Und im ersten Band erlebt sie eine Menge Abenteuer und man wird eingeführt in das expandierende Reich der Raj. Das ist so ein Imperium-Kolonialreich-artiges Ding, das vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen nach dem British Empire geformt sein kann, zumindest so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. Nach Abschluss des ersten Bandes, zu dem ich jetzt nicht viel sagen möchte, wird Breck in das Militär des Radianischen Imperiums aufgenommen, bekommt einen sehr hohen Rang und ein sehr wertvolles Schiff anvertraut und soll damit ein System beschützen, das Atok-System. Warum das jetzt genau passiert, das will ich jetzt nicht verraten, weil damit würde ich den ersten Band spoilern. Sie kommt also da an und es wirkt auf den ersten Blick alles relativ zivil, so ein bisschen die generelle Unsicherheit der allgemeinen Lage, aber das System sieht jetzt nicht besonders aus. Doch dann beobachtet sie den Mord am Botschafter einer rätselhaften Alienrasse, die irgendwie so ein bisschen im Hintergrund steht, sehr unbekannt, sehr fremd, mit der auch kaum Kontakt besteht, und deren Botschafter in dem System wird eben umgebracht. Sie kommt dann in Interaktion, in Kontakt mit einem ganz wichtigen Industriellen in dem System, nämlich einem Tee-Großhändler. Hier sieht man auch wieder die schönen Analogien zum British Empire und den Kolonien gerade in Südostasien und Indien. Dann bekommt sich auch noch ein Anschlag auf ihr eigenes Leben verübt und es entwickelt sich noch so eine Detektivgeschichte darum, dass irgendwie im Kälteschlaf eingefrorene Siedler verschwinden. Da kommt noch so eine Sklavenhandelsebene sozusagen in das Thema. Und was das ganze Buch durchzieht, ist im Grunde der Konflikt zwischen den Reichen, der herrschenden Kaste auf der Raumstation in diesem System und eben der Unterwelt. Das ist auch wieder so Slum-artiges, wo sich dann eben auch Breck dafür einsetzt, dass deren Status gehoben wird. Also man sieht schon, dass es Anne Leckie sehr stark darauf setzt, ganz klare Themen zu bearbeiten und dass sie nicht nur einfach eine Geschichte erzählen will. Also ihr Buch hat schon eine Message, hat eine Nachricht und will auch bewusst bestimmte Komplexe aufarbeiten. Da führt sie im Prinzip nahtlos das fort, was sie im ersten Teil des Romans angefangen hat, wobei es im ersten Teil der Reihe, noch eindeutig eher so um die Expansion des Reiches und den Zusammenhalt dieses Reiches insgesamt ging, geht es im zweiten Teil halt eher um die Konsequenzen dieser Ausweitung, dieser Kolonialisierung dieses Ratschreiches auf die Planeten und auf die Systeme, auf die sich das ausweitet. Es geht also um Macht, es geht um Kolonialismus, es geht um Unterdrückung, es geht um Ungleichheit, um Sklavenhandel und so weiter und so fort. Also ganz viele Themen und Versatzstücke, die sie da zusammenführt. Auf der Ebene und dann natürlich in der handlungsimmanenten Ebene wird vor allen Dingen Breck als Figur weiterentwickelt. Das heißt, es wird gezeigt, wie sie eben von dieser übergreifenden, verteilten Schiffsintelligenz zur einzelnen Person, zur einzelnen Androidin wurde und vor allen Dingen auch, was das mit ihr jetzt macht, wie sie dann mit ihrem neuen Status als ja, quasi Mensch, also zwar künstliche Intelligenz, aber in allen Belangen menschlich gleichgestellt, wie sie damit umgeht, wie sie den Verlust ihres Schiffes verarbeitet und wie sie auch mit den Einschränkungen ihrer menschlichen Gestalt zu kämpfen hat. Insgesamt hat Ancillary Sword ein ganz anderes Gefühl als Ancillary Justice. Ancillary Justice ist so ein großes Space Opera, wie ich gerade schon sagte, es geht um großes Reich, das sich ausweitet, koloniale Bestrebungen. Und bei Ancillary Sword geht es eher um eine kleine Welt, eine lokale Geschichte, alles ist relativ begrenzt. Auch wenn man natürlich im Hintergrund immer noch so die globalen Zusammenhänge stehen hat. Außerdem lässt sich Anlecki Zeit und kann damit die Schilderung dieses Systems einfach aufbauen. Kann halt wirklich ihre koloniale und stark stratifizierte Gesellschaft aufziehen, in der es oben und in unten gibt. Die Reichen und die Armen, die Berechtigten und die Unberechtigten. Und baut dadurch ihre Welt einfach noch schöner aus. Und es fällt einem jetzt auch nicht so schwer, das im Kopf auf andere Systeme zu übertragen, die es wahrscheinlich in diesem Kolonialsystem genauso gibt. Dabei scheint sie mir thematisch manchmal doch zu sehr so ein bisschen die thematische Keule zu schwingen und ihre Analogien sind dann doch sehr offensichtlich und manchmal auch etwas plump. Das ändert aber nichts daran, dass es unglaublich wichtig ist, solche Themen tatsächlich auch mal in der Science Fiction aufzuarbeiten, um da auch mal ein bisschen eine andere Perspektive reinzukriegen. Auf der anderen Seite merkt man dem Buch aber auch an, dass es ein mittleres Buch der Reihe ist. Es wirkt irgendwie so ein bisschen losgelöst vom ersten und ihm fehlt auch irgendwie so ein bisschen der Zug irgendwie durch eine Handlung durch, dass man das Gefühl hätte, das Buch kommt woher und das Buch will wohin. Es ist eher eine Seitengeschichte, eine Zwischengeschichte, ein Intermezzo, auf Buchbreite ausgeführt. Aber sehr gut geschrieben, sehr unterhaltsam, sehr gut zu lesen und eben auch thematisch sehr innovativ, auch wenn manchmal ein bisschen offensichtlich. Es ist wohl auch so, dass Ancillary Sword dieses Jahr wieder auf den gesamten Nominierungslisten der einschlägigen Awards auftauchen wird und alleine schon deswegen sollte man sich das als Leser der Science Fiction und Fantasy durchaus mal anschauen, denn es ist tatsächlich eine etwas neue Art, eine etwas andere Art, Science Fiction zu betreiben, wie man sie in den letzten Jahren doch weniger erlebt hat. Alles in allem also eine Leseempfehlung, etwas anspruchsvoll, durchaus unterhaltsam. In die Welt reinzukommen ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber das sollte man sowieso erst versuchen, wenn man den ersten Teil Ancillary Justice gelesen hat. Das zweite Buch für heute, Control von Daniel Suarez, ist ganz anders und greift auch ganz andere Themen auf, kommt aber auch mit vielen nachdenklichen und durchaus spannenden Fragen daher. Daniel Suarez ist nicht mehr unbedingt unbekannt, ist ein amerikanischer Softwareentwickler, IT-Berater und eben auch Autor. Und der ist eben besonders bekannt geworden durch seine Romane Daemon und Darknet, in denen er sich damit auseinandersetzt, welche Gefahr von autonomen KI-Systemen ausgehen kann, die irgendwie außer Kontrolle geraten. Dann gibt es von ihm noch den Roman Kill Decision, in dem er sich vor allen Dingen mit Drohnen und dem Drohnenkrieg auseinandersetzt. und jetzt eben bei RoRoRo 2014 erschienen Control. Worum geht es bei Control? Um eine sehr spannende Herangehensweise an die Frage, wo eigentlich die wirklich revolutionären technischen Entwicklungen bleiben. Also Entwicklungen von der Größenordnung der Entdeckung der Atomkraft, der Erfindung des Rades, der Dampfmaschine, des Buchdrucks, wo eigentlich diese ganzen technischen Innovationen, die uns sofort im Grunde 50 Jahre gefühlt in die Zukunft katapultieren würden, wo die eigentlich bleiben und was mit denen passiert. In Control ist es nämlich nicht so, dass diese Erfindungen nicht gemacht werden, sondern vielmehr so, dass es eine amerikanische Geheimbehörde gibt, die diese revolutionären Erfindungen kontrolliert. Das Bureau of Technology Control. Das heißt, die haben so ihr Netzwerk von Spionen und Beobachtern, die halt die Welt so im Blick halten und gerade vielversprechende Forscher im Blick halten. Und immer wenn ein Forscher so einen Durchbruch schafft, also im Buch der Hauptfigur findet eine Methode, die Schwerkraft zu beeinflussen. Oder es gibt dann auch die Geschichte von der kalten Fusion, also die im Grunde in der Lage ist, Energie zu produzieren, eine endliche Energie. Immer diese revolutionären Entwicklungen, sobald die auftreten, verleibt sich das Bureau of Technology Control diese Erfindung ein. Das passiert, indem quasi alle Aufzeichnungen dafür so schnell es geht irgendwie beschlagnahmt und eingesammelt werden. Dann werden beteiligte Wissenschaftler festgesetzt oder auch sogar umgebracht. Und der Kopf des Ganzen, also der Leiter der Forschergruppe oder die besonders viel Ahnung haben, werden halt von dem BTC entführt und dann aufgefordert, sozusagen mit ihnen zusammenzuarbeiten und die Erfindung im Stillen und Geheimen weiterzuentwickeln und so zu nutzen, des amerikanischen Staates oder vielmehr noch des BTC einzusetzen. Hauptfigur des Romans ist John Grady, eben ein solcher Wissenschaftler, der gerade den ersten Schritt zur Beherrschung der Gravitation gemacht hat. Der wird halt entführt und soll dann für das BTC arbeiten. Er weigert sich allerdings, weil er irgendwie das nicht einsieht, dass seine Erfindung eben nicht jetzt sofort zum wo der Menschheit nach außen präsentiert wird und sofort technologisch und industriell irgendwie eingesetzt werden kann, um damit die Welt zu verändern, und wird dann eben vom BTC in ein Geheimgefängnis eingesperrt. Dieses Geheimgefängnis zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur irgendwo ein Gebäude ist oder vielleicht ein Stollen oder irgendwas ganz, ganz Geheimes eben, sondern es ist tatsächlich so, dass diese Zellen kleine autonome Einheiten sind, die in flüssigen und dann an sich verfestigenden Stein eingegossen werden. Also es ist wirklich eine Art von Gefängnis, wo man sich so denkt, da will ich überhaupt nicht dran denken, dass irgendwie sowas passieren könnte. Und dort sind sie dann eben auch nicht nur im Gefängnis, sondern werden von der künstlichen Intelligenz mit allen Tricks und Mitteln der psychologischen Kriegsführung sollen sie dazu gebracht werden, eben doch für das BTC zu arbeiten. Und das Ziel des BTC ist da im Grunde, sowas zu schaffen wie lebendige Computer, allerdings komplett ohne eigenen Willen. Also es geht darum, im Grunde Bewusstsein und von der Intelligenz, von der menschlichen Intelligenz zu trennen. Ihr könnt euch sicherlich denken, dass der Roman nicht damit endet, dass John Grady da in dem Gefängnis eingeschlossen bleibt. Ich will jetzt auch nicht zu viel in der Handlung vorweggreifen und euch da die Spannung nehmen. Aber er findet natürlich einen Weg aus diesem Gefängnis raus und dann geht im Grunde der große Kampf zwischen John Grady mit seinen Unterstützern gegen das BTC los. Die Frage, die im Mittelpunkt dieses Romans steht, ist eigentlich eine super spannende, nämlich die Frage danach, sind wir Menschen wirklich in der Lage, mit so revolutionären Entwicklungen, revolutionären Erfindungen umzugehen? Was würde eigentlich passieren, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten die Erfindung hätten, die Entdeckung hätten, die dazu führen würde, dass wir die Gravitation beeinflussen können? Oder im Grunde unbegrenzte, kostenlose oder sehr kostengünstige Energieversorgung sicherstellen könnte? Was wäre das eigentlich? Was würden wir passieren? Die Wissenschaft geht im Normalfall davon aus, wir entdecken halt so Dinge und dann, was andere damit tun, ist dann deren Sache. Aber wir haben an zahlreichen Beispielen, eben gerade bei der Atombombe, aber auch im Bereich der biologischen oder chemischen Kriegsführung oder dem Missbrauch von irgendwelchen Chemikalien in Nahrungsmitteln, gesehen, dass es zu ziemlich starken Konsequenzen führen kann, wenn solche Entwicklungen eben, solche Erfindungen gemacht werden, die alles, was wir kennen, sofort und unmittelbar auf den Kopf stellen. Das würde sicherlich nicht ohne Verwerfung und ohne große Konflikte abgehen. Von daher ist die Frage, ist es nicht vielleicht sinnvoll, solche Entwicklungen in irgendeiner Form zu regulieren oder zu kontrollieren, durchaus berechtigt. Natürlich zeigt der Roman auf der anderen Seite auch genau das Problem, was mit so einer Regulierung einhergeht, nämlich dass eine Geheimorganisation viel zu viel Macht bekommt. Da liegt natürlich jetzt auch wieder der Vergleich mit irgendwelchen amerikanischen CIA und NSA-Aktionen nahe. Allerdings stellt sich hier eben dann auch die Frage, wie ist diese Macht, die sich gerade auch durch die Kontrolle der wissenschaftlichen Erfindung ergibt, wie ist die noch zu kontrollieren? Da gibt es überhaupt eine Möglichkeit, die zu kontrollieren? Und was passiert, wenn sich das gut gemeinte sozusagen verselbstständigt? Das heißt, wenn das, was entwickelt wurde, um die Menschen zu schützen, auf einmal so ein eigene Logik gewinnt und ein eigenes Ziel entwickelt und dann im Grunde entgegen dem Interessen der Menschen handelt. Das ist so diese Frage, die dem ganzen Roman zugrunde liegt, und ich finde die sehr, sehr spannend zu betrachten, weil sie eben dann auch in so Richtung forschungsethische und generell ethische Fragen geht und in die Frage, wo wollen wir eigentlich hin mit diesem wissenschaftlichen Fortschritt und welchen Zweck haben eigentlich die ganzen Erfindungen und Entdeckungen, die ja doch Tag für Tag irgendwo auf der Welt gemacht werden. Control ist, wie die anderen Romane von Daniel Suarez auch, wieder ein ganz toller Roman. Er ist super schnell geschrieben, sehr gut zu lesen, auch wenn ich ihn als Hörbuch gehört habe. Er ist sehr schnell, sehr actionreich, aber trotzdem sehr überlegt, mit Nuancen. Seine Figuren sind immer so ein bisschen blasser, aber um die geht es ihm eigentlich auch gar nicht. Ihm geht es so darum, dieses Panorama der Idee entstehen zu lassen und die Figuren darin agieren. Und gegen Ende hin entwickelt sich es dann immer mehr zu einem ziemlich fulminanten Science-Fiction-Action-Thriller, wo dann eben auch die Erfindungen eingesetzt werden im Kampf zwischen dem VTC und John Grady und seinen Unterstützern. Also das ist eine ziemlich ausgewogene Melange, die so ein bisschen nachdenklicher anfängt, dann ein bisschen technischerer Mittelteil, in dem es auch um den Ausbruch geht, wie er da irgendwie rauskommt aus diesem Gefängnis. Und dann am Ende halt ein ziemlich actiongeladenes Finale, wo dann eben auch diese ganzen Erfindungen zum Einsatz kommen, was schon ziemlich cool ist. Wenn dann beschrieben wird, wie er irgendwie da mit seiner Antigravitation da durch die Gegend hüpft und irgendwie die Gravitation umdreht und will ich jetzt nicht vorweggreifen. Also gegen Ende wird das Ganze ziemlich actionlastig, ändert aber nichts daran, dass es ein äußerst lesenswerter bzw. hörenswerter Roman ist und ist was für alle, die halt diese Hightech-Zukunftsthriller mögen und sich eben auch vielleicht ein bisschen mit der Frage beschäftigen wollen, was passiert eigentlich mit diesem wissenschaftlichen Fortschritt, wo wollen wir mit dem hin? Und was ist eigentlich, wenn wir da wirklich mal den großen Durchbruch machen? Der dritte und letzte Roman für heute ist wahrscheinlich eines der meist gehypten Bücher, Genrebücher der letzten 12 Monate und hat seinen Ursprung ganz trivial und einfach in einer kostenlosen Online-Serie. So viel also zu dem Thema, dass da nichts Vernünftiges kommt. Und er hat es mittlerweile keine 12 Monate nach seiner Publikation geschafft, verfilmt zu werden. Immerhin unter der Regie von Ridley Scott mit Matt Damon, Jessica Chastain und Sean Bean. Und ihr ahnt es vermutlich schon, es geht um den Marsianer von Andy Weir. Bevor ich zum Buch komme, ein paar Worte zu Andy Weir. Andy Weir ist ein US-amerikanischer Programmierer und IT-Berater, der in den letzten Jahren immer mal wieder so einzelne Kurzgeschichten geschrieben und veröffentlicht hat. Bisschen bekannter geworden ist seine Kurzgeschichte Viag, die Heine auf seiner Webseite Die Zukunft vor einigen Wochen auch unter dem deutschen Titel Das Ei in der Übersetzung zum Lesen bereitgestellt hat. Und Der Marsianer ist sein Romandebüt. Andy Weir kriegt eine ganze Menge Nerdcred sicherlich dafür, dass er mitgearbeitet hat, immerhin an Warcraft 2. Also auch da ist er quasi dem Genre und dem Bereich schon aktiv geworden und irgendwie eine ganz zentrale Rolle gespielt bei diesem doch sehr ikonischen Spiel. Auch sein nächster Roman nach Der Marsianer ist schon in Arbeit und den Titel Jack Das wird so ein bisschen was größer angelegtes Space Opera-mäßiges sein, aber viel mehr ist dazu auch noch nicht bekannt. Für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, worum geht's in dem Marsianer? Im Mittelpunkt steht erstmal eine Mars-Mission, also es gibt eine Reihe von Mars-Missionen der Menschheit, die dann mittlerweile auch auf dem Mars gelandet sind. Und eine dieser Mars-Missionen muss abgebrochen werden, weil ein gigantischer Sandsturm naht, wo sich die Astronauten auf dem Mars eben sicher sind, dass sie den nicht überstehen werden. Also flüchten sie in ihr Fluggerät, mit dem sie dann zu dem Raumschiff zurückreisen wollen, das über dem Planeten kreist, um damit wieder zur Erde zurückzureisen. Allerdings auf der Flucht sozusagen in ihr Landegerät wird der Botaniker und Ingenieur Mark Watney verletzt. Und bei dem Sturz wird auch sein Monitor beschädigt. Das heißt, die anderen halten ihn für tot, weil keine Lebenssignale mehr von diesem Monitor gesendet werden. Und lassen ihn deswegen auf dem Mars zurück. Setzen also ihre Flucht fort und kommen auch problemlos dann vor dem Sandsturm weg und machen sich auf den Weg zurück zur Erde. Wissen allerdings nicht, dass Watney dann doch überlebt hat und nur kurz nach dem Start wieder aufwacht und sich dann erstmal zurück in die Station rettet. Und es schafft es dann tatsächlich auch in der Station, diesen Sandsturm zu überstehen und beginnt dann eben sein Überleben zu planen. Und das ist jetzt die Passage, in der Andy Weir so richtig, richtig abnerdet und richtig gut schreibt und mitten in seinem Element ist. Denn jetzt geht es darum, für Watney irgendwie zu überlegen, wie kommt er an Sauerstoff und Nahrung? Und schafft er es von der nächsten Mars-Mission, deren dann 4 Jahre später geplant ist, so lange zu überleben, um dann von denen eben aufgesammelt und mit zur Erde genommen zu werden. Das ist so die erste große Schwierigkeit. Wie kann er eben gerade Sauerstoff und Nahrung und Wasser für 4 Jahre sicherstellen? Und das zweite große Problem ist, der Landeplatz der nächsten Mars-Mission ist ungefähr 3200 Kilometer von seinem jetzigen Standort entfernt. Das ist die eine Ebene, also Mark Watney, wie er versucht, erstmal zu überleben und auf dem Mars irgendwie sein Überleben sicherzustellen und dann eben später diese 3200 Kilometer zu überwinden. Etwas später im Roman kommt dann noch eine zweite Ebene hinzu, nämlich dass die NASA entdeckt, dass Mark tatsächlich überlebt hat, dass also auf dem Mars noch Leben existiert sozusagen. Das entdecken sie über Satellitenbilder, wo sie Veränderungen erkennen und dann irgendwann auch mal Mark direkt auf dem Bild haben. Und sie überlegen jetzt natürlich auch, was sie tun können, um dazu beizutragen, Mark zu retten oder sein Überleben auf dem Mars zu erleichtern. Da kommt dann auch die Frage ins Spiel, ob sie die Crew eigentlich darüber informieren sollen, dass Mark überlebt hat, dass sie also jemanden auf dem Mars zurückgelassen haben oder nicht. Sie entscheiden sich vorerst dafür, die Crew darüber nicht zu informieren. Und so entwickelt sich die Geschichte dann und eben die Frage, vor allen Dingen, wird Mark überleben und kann Mark gerettet werden? Erzählt ist das Ganze aus der Perspektive, meist in großen Teilen aus der Perspektive von Mark, und zwar seine Tagebuchaufzeichnung von ihm. Ich weiß gerade nicht, ob er sie schreibt oder spricht. Und zeichnen sich dadurch aus, dass er einen unglaublich lakonisch-zynischen Stil hat. Also unglaublich viel Galgenhumor, teilweise sehr lustig, wobei einem dieses Lachen, wenn man sich die Situation, in der sich Mark befindet, klar macht, dann auch echt im Hals stecken bleibt schnell. Und das ist halt auf der Ebene schon unglaublich unterhaltsam geschrieben. Diese zweite Ebene um die NASA und Marks Rettung, die ist dann eigentlich klassisch erzählt aus einer Erzählerperspektive von außen. Ist aber auch gut geschrieben, macht halt nur nicht so viel Spaß, weil sie diesen Humor und diese Genialität, verschrobene Genialität von Mark Watney nicht so ganz transportiert. Der Marsianer ist erstaunlich geradlinig. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass da irgendwie 5 Ebenen drunter geschichtet sind, dass das ein ganz komplexer Roman wäre. Was aber nicht heißt, dass er nicht auch doch übergreifende Fragen berührt, die jetzt über die ganz konkrete, direkte Handlung hinausgehen. Da ist natürlich einmal diese Frage, moralische Frage nach den Kosten solch riskanter Missionen und vor allen Dingen der damit verbundenen Rettung. Also es gibt dann halt die Pläne, Mark zu retten, und da wird dann auch einiges versucht und es wird immer teurer und immer aufwendiger, und dass dann natürlich auch irgendwann die Frage aufkommt, lohnt sich das überhaupt noch, wenn das natürlich zynisch klingt. Das ist die eine Dimension, die gerade auf dieser NASA-Ebene sehr stark mitschwingt, und das zweite ist auch, dass Andy Weir grandios aufzeigt, wie
Markt davon Technik abhängig ist und wie diese ganzen Sachen zusammenwirken, also irgendwie die chemischen Bestandteile der Dinge, die er vor Ort hat, wie er die mit den Geräten, die er vor Ort hat, irgendwie zerlegt und neu zerlegen kann, um Wasser zu produzieren, um Sauerstoff zu produzieren, wie es ihm gelingt, die Fruchtbarkeit der wenigen Erde, die er hat, sicherzustellen, wie das dann aber auch wieder schief geht, wenn dann als dann irgendwie ein Defekt an seiner Station entsteht. Und das ist einfach unglaublich faszinierend, wie tief Andy Weir da einfach in die Materie eingestiegen ist. Macht das Buch in Phasen etwas sehr technisch und naturwissenschaftlich, dass der nicht vorgebildete oder interessierte Leser vielleicht manchmal so ein bisschen, ja, so das Gefühl hat, das ist jetzt alles so ein bisschen Hokuspokus und erinnert auch teilweise dann schon, naja, ein bisschen an Magie, wenn man nicht die Ahnung hat. Aber Andy Weir hat da unglaublich viel Recherchearbeit reingesteckt in diesen Roman. Und es ist also davon auszugehen, dass doch ein ganz, ganz großer Teil dieser technischen, naturwissenschaftlichen Zusammenhänge tatsächlich funktionieren würde. Der Marsianer von Andy Weir ist trotz dieser technischen Dimension unglaublich unterhaltsam und hat über weite Strecken echt was von so einem Wissenschafts-MacGyver im Weltall. Macht also da einfach sehr viel Spaß zu lesen, eben auch einfach auf der Grund der lustigen Erzählstils und der lustigen Tagebucheinträge von Mark Watney. Und gleichzeitig ist er auch relativ allgemein zugänglich und aber auch eben für Raumfahrt- und Wissenschaftsnerds, weil man halt wirklich sich so versuchen kann nachzuvollziehen, okay, wie zerlegt er jetzt was wo rein und wie kann er das dann wieder so ableiten, dass er damit irgendwo wieder was anderes antreiben kann. Diese Gedanken spielen halt ständig eine Rolle, sind aber durchaus zugänglich geschrieben, also als Nicht-Wissenschaftler muss man sich da jetzt nicht abgeschreckt fühlen. Und man fragt sich ständig in dem Roman, was soll denn jetzt noch kommen? Jetzt ist doch alles geklärt. Und Andy Weir findet immer noch wieder eine Wendung, findet immer noch wieder ein glaubwürdiges Ereignis, das dann doch wieder Spannung erzeugt und doch wieder irgendwie ein neues Problem aufwirft und damit den Roman einfach unglaublich spannend und unglaublich gut getimed und getaktet vorantreibt. Also der Marsianer ist echt beste Unterhaltungs-Science-Fiction mit einem sehr festen wissenschaftlichen Fundament, über das man sich freuen kann, wenn man es versteht, dass man aber auch geflissentlich ignorieren kann. Und vielleicht bringt es den einen oder anderen ja auch dazu, sich ein bisschen mehr für die wissenschaftlichen Hintergründe, gerade von Raumfahrt und von Exoplaneten, zu interessieren. Also auch hier eine absolute Empfehlung, sich das Ding anzugucken, wenn man es nicht sowieso schon längst getan hat. Und auf den Film, der Ende dieses Jahres noch in die Kinos kommen soll, bin ich auch schon richtig gespannt. Geschichten, die ich euch heute mitgebracht habe, entstammen alle dem Band Academic Exercises von K.J. Parker. Und dieser Band ist in Deutschland leider nur sehr, sehr schwer erhältlich, einfach weil es ihn im Druck nur in so einer bestimmten limitierten Sonderauflage gibt und entsprechend teuer ist und das E-Book in Deutschland nicht verfügbar ist. Glücklicherweise gab es Ende Februar mal einen Humble Books Bundle, in dem dieser Sammelband enthalten war, und das habe ich mir natürlich dann nicht entgehen lassen, nachdem ich schon viel Gutes über K.J. Parker gehört habe. Interessanterweise ist K.J. Parker in Deutschland fast überhaupt nicht bekannt. Also es gibt von ihr tatsächlich nur eine einzige übersetzte Novelle ins Deutsche, Purpur und Schwarz bei Golconda, 2011 erschienen, die auch Teil dieses Sammelbandes ist. Andere Sachen von ihr, also seien es andere Kurzgeschichten oder ihre drei Fantasy-Trilogien, haben es alle noch nicht geschafft, ins Deutsche übersetzt zu werden. Und ich bin so begeistert von ihr, dass ich echt hier den Aufruf an die Verlage und vielleicht ganz besonders an Golconda starten würde, nach dem Motto, versuch doch mal gerade diesen Kurzgeschichtenband auch nach Deutschland zu bringen, schlicht und ergreifend, weil er so, so großartig ist. K.J. Parker ist selbst auch irgendwie so ein Rätsel, genau wie die Frage, warum sie noch nicht auf Deutsch übersetzt worden ist. Es ist nämlich ein bis heute ungelüftetes Pseudonym, und soweit ich das online recherchieren konnte, ist sogar eigentlich noch unklar, ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt. Ich weiß nicht warum, ich denke irgendwie bei der Autorin immer an eine Frau, deswegen kann sich jetzt hier auch mal die ein oder andere weibliche Form einschleichen. Das ist aber nicht klar. Zumindest nicht bekannt. Und bisher hat sie drei Trilogien verfasst, da ist das die. Da hat sie drei Trilogien verfasst, nämlich die Fencer-Trilogie, die Scavenger-Trilogie und die Engineering-Trilogie. Und diese drei Trilogien scheinen alle in derselben Welt zu spielen, wie auch die Kurzgeschichten aus diesem Band. Und zwar eine Welt, die doch sehr stark an unser heutiges Europa und an unser heutiges Asien erinnert, in dem es ein großes Reich gab, das irgendwie zerfallen ist. Also vielleicht ist da eine Analogie zum Weströmischen und zum Oströmischen Reich drin versteckt. Und in ihren Geschichten und ihren Büchern widmet sie sich immer unterschiedlichen Epochen, unterschiedlichen wissenschaftlichen Niveaus und erzeugt so im Grunde ein ganz großes Panorama ihrer Welt. Auch die Geschichten in Academic Exercises drehen sich um diverse Episoden aus eben dieser Welt und fokussieren dabei auf irgendwie eine magische Universität, das sogenannte Studium, in der eben eine besondere Form der Wissenschaft gelehrt wird. Das ist immer ganz, ganz oft diskutiert, dass das von außen als Magie bezeichnet wird. Die Betreiber selbst legen aber ganz großen Wert darauf, dass es eben keine Magie ist, sondern eine bestimmte Form der Wissenschaft, die eben nur Eingeweihten zugänglich sei. Und diese Wissenschaft-Magie beruht im Sinne auf zwei Grundlagen, und zwar auf Räumen und auf Formen. Also auf Formen sind im Grunde Zaubersprüche, wenn man es platt formulieren würde. Und Räume sind so andere Existenzebenen, auf die die Betreiber, die Wissenschaftler eben sich begeben können, um dort bestimmte Dinge vorzunehmen. Neben den Kurzgeschichten finden sich auch drei inhaltliche Essays, die ganz spannend sind, die sich mit der Geschichte von Belagerungen, der Geschichte von Schwertern und der Geschichte von Rüstungen auseinandersetzen. Kommen wir jetzt zu den drei Geschichten. Die erste, die ich mir ausgesucht habe, sind insgesamt, glaube ich, 10 oder 12, also es ist auch wirklich eine Menge zu lesen in dem Buch. Die erste Geschichte heißt Let Maps to Others und beschäftigt sich mit der Suche nach einem mysteriösen Kontinent. Also es gibt quasi eine, in diesem Reich, um das es geht, gibt es eine Legende. So ein bisschen wie eine Atlantis-Legende um einen fernen Kontinent, mit dem ganz groß Handel möglich wäre, wo Schätze lagern. Also im Grunde wirklich so ein ganz klassischer Eldorado-Atlantis-Geschichte. Und die Hoffnung nach diesem Kontinent, dass der irgendwann gefunden wird, führt in dem Reich dazu, dass so ein ganz großer Wirtschaftszweig entsteht. Also ein ganz großes Unternehmensimperium im Grunde. Dass nur die Hoffnung darauf setzt, irgendwann werden wir dieses Reich erreichen und dann können wir das alles ausnutzen. Und auf dem Weg dahin haben sie halt, betreiben sie halt eine Reederei, Handelsrouten, produzieren militärische Güter und so weiter und machen halt so dieses Thema dieses unbekannten Kontinents zu ihrer Existenzgrundlage und entwickeln daraus dann ganz viele Wirtschaftsmöglichkeiten, Einkommen, Verdienstmöglichkeiten. Und dann ist es aber irgendwann soweit, dass der Eigentümer dieses Konglomerats sich tatsächlich auf eine Suchmission macht. Die Geschichte, wie es dahin kommt, ist sehr lustig und sehr verworren, hat viel mit Wissenschaftsethik und gefälschten Dokumenten zu tun. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, weil das echt, echt sehr unterhaltsam ist. Und er findet dann auch tatsächlich diesen Kontinent, aber nicht das, was sie damit erwartet haben. Also da ist dann doch nicht alles so, wie es in den Mythen immer scheint und inwieweit es tatsächlich diese Handelsmöglichkeiten und verborgenen Reichtümer dort gibt, lasse ich jetzt mal offen. Aber es ist auf jeden Fall nicht das, was sie erwartet hatten. Und damit der Geschichte macht KJ Parker einfach eine wunderschöne Satire im Grunde. Ja, vielleicht auch auf die Dotcom-Bubble und diese ganze Start-up-Logik, wo es halt oft darum geht, zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen, groß zu werden, in der Hoffnung darauf, irgendwann mal dann tatsächlich die Versprechen einlösen zu können. Und das macht sie da wunderschön und eben übertragen in diese merkantile Welt. Also das hat so ganz viel von so einem Handelsimperium, so einem venezianischen oder niederländischen Handelsimperium, das eben so ein Bild und diese Suche nach dem Kontinent in den Mittelpunkt rückt. Das ist eine super spannende Geschichte, sehr unterhaltsam, gleichzeitig auch echt, echt gedankenanregend. Die zweite Geschichte, die ich ausgesucht habe, ist Purple and Black. Das ist die als Purpur und Schwarz als eigenständiger Band bei Golconda auch auf Deutsch erschienen ist. Und Purple and Black bezieht sich dabei, also Purpur und Schwarz, auf zwei Tinten, in denen diese Geschichte erzählt ist. was mir auf dem E-Book-Reader leider nicht aufgefallen ist. Das musste ich erst Rezensionen zu dem anderen Band entnehmen. Und es geht darum, um Briefe zwischen dem neuen Herrscher eines dieser Reiche, um die es immer geht, nämlich Nicephorus, und einem Gouverneur, eines seiner Abgesandten, Phormio, den er eben in eine Außenprovinz entsandt hat, in der es gerade Grenzstreitigkeiten mit einem mysteriösen Gegner gibt. Da weiß man nicht so genau, ist das ein Aufstand, ist das ein Angriff von außen? Und diese beiden, also Nicephorus, der Herrscher, und Phormio, der Abgesandte, die schicken sich Briefe hin und her. Das ist auf der einen Seite sind das offizielle Depeschen, in denen eben in formal angemessener Sprache Statusmeldungen übermittelt werden. Aber in dem Täschchen, in dem der Rolle, in der diese Depeschen übermittelt werden, ist eben immer auch noch Platz für so einen mehr privaten und inoffiziellen Brief, der eben dann in dem gedruckten Buch wohl in Schwarz geschrieben ist, im Gegensatz zu den Depeschen in Purpur. Und die beiden tauschen sich eben darüber aus und wie eben die Entwicklung ist, dass sie versuchen, diesen Aufstand niederzuschlagen und auch, dass Nicephorus versucht, seine Macht erstmal in der Zentrale zu verfestigen. Er ist nämlich eigentlich ein Herrscher wider Willen. Er war irgendwie 18., 19., irgendwo ganz, ganz weit hinten in der Rangfolge der Herrscher in der als Thronerbe, Thronfolger heißt das. Und dann ist aber irgendwie seine komplette Familie vor ihm gestorben. Und überhaupt haben diese Herrscher einen unglaublich hohen Durchsatz. Also irgendwo wird erwähnt, dass, glaube ich, in den letzten 50 Jahren 77 Herrscher an der Macht waren in dem Reich. Irgendwas in der Art, von denen nur 3 oder 4 eines natürlichen Todes gestorben sind. Und Nicephorus wollte eigentlich nie Herrscher werden. Der war während seines Studiums, eben wieder in der besagten Universität, im Studium, war ja eher so ein linker Revoluzer, Idealist, linksintellektueller Denker mit irgendwie ganz großen Visionen, wie die Welt anders aussehen könnte, der Zerschlagung des Imperiums, diese ganze Perspektive. Und da war eben auch Phormio, der Abgesandte, jetzt ein guter Freund von ihm. Und jetzt ist er da auf einmal im Zentrum dieser Macht und könnte irgendwie alles machen, was er will, aber oder was er mal wollte, aber K.J. Parker zeigt halt schön, was von diesen hehren und umstürzlerischen Idealen eigentlich bleibt, wenn man dann tatsächlich mal auch zum Teil dieser Maschinen wird und zum Teil dieser Zusammenhänge wird, gegen die man sich vorher so stark aufgelehnt hat. Und macht das eben auch sehr nett durch diesen Dialog und hat dann auch so 1, 2 sehr schöne Wendungen, wo man dann auch am Ende überrascht wird und wo sich dann auch vielleicht die eine Figur anders entpuppt, als man es erwartet hätte. Auch hier will ich jetzt in der Handlung nicht viel vorwegnehmen, aber auch das ist wieder eine ganz, ganz grandiose Fantasy-Kurzgeschichte. Die dritte Kurzgeschichte, The Sun and I, also die Sonne und ich, frei übersetzt, nimmt sich wieder ein anderes Thema, und zwar begleitet die im Grunde 5 Freunde, nicht die klassischen 5 Freunde, sondern 5 Freunde, die eine Religion gründen, um Geld zu verdienen. Die finden sich am Anfang der Geschichte und sind irgendwie pleite und überlegen, wie können sie zu Geld kommen. Und denken sich dann, ach, lass uns doch mal kurz eine Religion gründen, die Leute ein bisschen ausnehmen und dann mit dem Geld, was wir eingesammelt haben, verschwinden. Der Witz ist allerdings, sie sind mit dieser Religion erstaunlich erfolgreich. Ihnen gelingt es tatsächlich, die Krankheit zu heilen, die gerade den Menschen im Kopf rumspukt und den Menschen Angst macht. Sie sagen eine Sonnenfinsternis voraus, finden alte Schriftrollen, dann kommen irgendwie... Der eine hat Visionen, dass irgendwie ihm ein Gott tatsächlich auch erscheint. Und diese Religion wächst und wächst und wächst und wird immer größer. Und am Ende wird sie auch tatsächlich im Grunde geführt wie so ein Großunternehmen. Also die richten dann Abteilungen ein, Außenstellen und machen das Ganze ganz, ganz groß wie so ein Konzern. Bis dann einem von den 5 so ein bisschen das Gewissen plagt und er dann doch irgendwie versucht, ein bisschen das Geld, was sie verdienen, auch wirklich für soziale Zwecke einzusetzen und wendet sich dann von den anderen ab und es kommt dann auch eben zum Bruch. Der Witz dabei ist, dass die 5 eben nicht nur eine Religion so als Organisation erschaffen, die dann Geld einsammelt, sondern in dieser Vision, die einer von ihnen hat, zeigt sich eben tatsächlich der Gott, den sie selbst sich ausgedacht haben, dieser Person, und sagt halt, ja, ihr habt mich erschaffen. Und da gibt es dann diese wunderschöne Szene, wo der Division hat, dann halt sich denkt, wie kann ich dich erschaffen? Ich bin nur irgendwie hier so ein kleiner Schreiber, der irgendwie so ein paar Zeilen mal auf Papier gerotzt hat, um die Leute zu verarschen im Grunde. Und dann der Gott ihm sagt, ja, wenn ich wirklich allmächtig bin, dann kann ich mir auch aussuchen, von wem ich mich erschaffen lasse. Das finde ich halt eine unglaublich coole Idee, so an dieses Thema Religion und Existenz von Gott ranzugehen. Und die Erschaffung im Prinzip auf so ein auf so einen Prozess zu setzen. Und das Thema dieser Geschichte ist damit natürlich auch gesetzt. Da geht es einfach um die Verlockung der Religion, um den Erfolg der Religion und eben auch darum, dass die immer auch so eine wirtschaftliche Komponente sehr schnell kriegt, wenn sich eben eine Organisation entwickelt. Und stellt dann eben auch so ein bisschen diese These auf, dass gar nicht erst Gott war und auf ihm die Religionen basieren, sondern tatsächlich die Religionen sind, die eigentlich Gott schaffen. Finde ich ein super spannendes Ding und lässt sich sicherlich auch auf die Entwicklung von anderen sozialen Bewegungen, also sei es Umweltbewegung, Friedensbewegung und so weiter und so fort, in einigen Bereichen übertragen. Insgesamt sind die Kurzgeschichten von K.J. Parker und damit auch der gesamte Band Academic Exercises echt ganz, ganz gigantisch große Fantasy. Also es wirkt viel weniger als jetzt so ein episches Fantasy in einem fremden Ländern, sondern es wird ganz nah dran, nicht nur an den Menschen in den Geschichten, sondern eben auch ganz nah dran an unserer Welt und das, was wir Tag für Tag erleben und auch an unserer Geschichte. Also es ist wirklich, es gab ja mal irgendwann diese Diskussion im Begriff der Social Fiction und das ist für mich also sowas von Social Fantasy oder soziologische Fantasy, wie es nur geht, weil sie halt ganz nah nicht an den einzelnen Menschen dran ist, sondern so an den sozialen Strukturen, an den sozialen Prozessen, die sich eben in diesem Reich oder auch in der Interaktion in kleineren Gruppen ergeben. Und das sind von der Geschichte her relativ schnell nacherzählte Geschichten jeweils, aber die voller Hinter sind, kleiner Nadelstiche, treffender Ideen, präziser Beschreibung, Beobachtung, nur so strotzen. Und da würde ich mir echt wünschen, dass sich irgendjemand das Herz fasst. Und weiß nicht, ob die Rechte so teuer sind oder ob man da keine Absatzmöglichkeiten in Deutschland für sieht. Aber K.J. Parker ist nach den Kurzgeschichten für mich echt eine der Fantasy-Autorinnen oder Autoren, der ich mich demnächst doch nochmal deutlich ausführlicher widmen werde. Ich habe irgendwo noch den ersten Band ihrer Engineer-Trilogie im Regal stehen. Den werde ich vermutlich dann demnächst auch mal auspacken und natürlich euch dann auch hier vorstellen. Das war's dann auch schon mit der neuen 0. Episode von Weltenflüstern. Reiseberichten aus zukünftigen und fremden Welten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt den einen oder anderen Lesetipp aus dieser Folge mitgenommen. Ich freue mich natürlich immer über Rückmeldungen und Kommentare, die ihr mir am besten auf der Webseite hinterlasst. Auf der Webseite weltenflüstern.de findet ihr auch ab und an kurze Artikel, Linktipps und alles andere, was mir im Bereich Science Fiction und Fantasy so über den Weg läuft. Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr dort den Podcast auch abonnieren, sei es über iTunes, per RSS-Feed in euren Podcatcher der Wahl, über Twitter oder auch über Facebook. In der nächsten Folge werde ich euch dann aller Voraussicht nach Bücher mitbringen von Kazuo Ishiguro, Hugh Howey und Adam Christopher. Die Musik im Intro kommt aus dem Stück Breaking the Siege Reprise vom Album Epic The Celestial Aeon Project und steht unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial und Share Alike Lizenz. In den Pausen und Outro unter derselben Lizenz das Stück Frozen vom Album The Last Chronicle von Antti Martikainen und auch diese Folge des Weltenflüstern steht unter einer Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike Lizenz. Bis zum nächsten Mal.